Stefan Risse. Die Inflation kommt. Wie Sie sich schon jetzt schützen. Gelesen von Heiner Lenz und Michelle Winter.
Schon wieder eine Inflation, die doch nicht eintritt? Alle Jahre wieder wird der Untergang unserer Währung beschworen. Doch Stefan Risse gehört nicht zu denjenigen, die reißerische Horrorszenarien an die Wand malen. Vielmehr beobachtet er die Wirtschaftsentwicklung mit analytischem Verstand. Dabei stellt er fest, dass sich vor allem in der Corona-Krise die Anzeichen verdichtet haben, dass unser Geld an Wert verlieren wird. Und die Inflationsraten des Jahres 2021 geben Risse tatsächlich recht. Allein im August kletterte sie auf 3,9%, den höchsten Wert seit 13 Jahren. Das bedeutet, wer heute Geld auf ein Sparbuch legt, wird sich davon in Zukunft weniger kaufen können. In unseren Blinks zu seinem Buch »Die Inflation kommt« erklären wir dir, wie es überhaupt zur Inflation kommt und mit welchen Anlageformen du dich vor dem Wertverlust schützen kannst. Doch bevor wir tiefer in die Inflationskunde einsteigen, beschäftigen wir uns mit der Frage, warum wir überhaupt mit Geld zahlen und wie es geschichtlich dazu kommen konnte, dass es ständig an Wert verliert.
Link Nummer 1. Warum wir überhaupt mit Geld zahlen.
Wie viele Brötchen ist einmal Fliesenlegen wert? Hätten die Menschen nicht irgendwann das Geld erfunden, würden wir uns solche Fragen wohl häufiger stellen. Denn dann würden wir immer noch Tauschhandel betreiben. So könnte ein Bäcker einer Fliesenlegerin vorschlagen, ihr im Gegenzug für ihre Leistung ein Jahr lang Brötchen zum Frühstück zu liefern. Deal? So harmonisch das klingt, der Tauschhandel bringt einige Nachteile mit sich. Das erste Problem haben wir bereits angesprochen. Es fehlt die Maßeinheit, mit der sich der Wert von Waren und Dienstleistungen bemessen lässt. Ist das Zimmer vielleicht besonders groß, sodass ein Jahr Brötchen fürs Fliesenlegen nicht genug wäre? Oder sind es andersherum ganz besonders gehaltvolle Bio-Vollkornbrötchen, mit denen der Bäcker seine Schuld schon nach wenigen Monaten beglichen hätte? Hier wird der erste Vorteil des Geldes klar. Es hat eine Wertbemessungsfunktion, wie es in der Ökonomie heißt. Brötchen haben einen konkreten Preis und Dienstleistungen ebenso. Und das Geld hat noch zwei weitere Vorteile gegenüber dem Tauschhandel. Zunächst hat Geld eine neutrale Zahlungsfunktion. Das heißt, es kann überall für jedes Produkt oder jede Dienstleistung eingesetzt werden. Würde die Fliesenlegerin gar keine Backwaren wünschen, hätte der Bäcker nämlich ein Problem. Der dritte Vorteil ist die Wertaufbewahrungsfunktion des Geldes. Sagen wir, die Fliesenlegerin will keine täglichen Brötchen, sondern ein Catering. Aber erst in 9 Monaten, wenn ihr Sohn heiratet. Erinnert sich der Bäcker dann noch daran? Und was, wenn sich die Hochzeit verschiebt oder gar ausfällt? Solche Probleme entstehen nicht, wenn eine Leistung sofort mit Geld bezahlt wird. Denn das Geld behält seinen Wert in der Regel auch über einen längeren Zeitraum. Zumindest theoretisch. Denn tatsächlich verliert unser Geld die meiste Zeit beständig an Wert. Das hat verschiedene Gründe, aber fast alle lassen sich auf ein einfaches Prinzip zurückführen. Wenn die Menge an Geld, das im Umlauf ist, deutlich größer wird als das Angebot an Waren und Dienstleistungen, steigen die Preise. Oder umgekehrt ausgedrückt, das Geld verliert an Wert. Es kommt zur Inflation.
Halten wir fest, durch seine Funktionen der Wertbemessung, der neutralen Zahlung und der Wertaufbewahrung hat Geld viele Vorteile gegenüber dem Tauschhandel. Wenn allerdings zu viel Geld im Umlauf ist, sinkt dessen Kaufkraft. Diesen Prozess nennen wir Inflation.
Noch vor gut 100 Jahren war das kein großes Problem, denn es galt der Goldstandard. Jede Währung hatte einen unverrückbaren Goldwechselkurs und die Regierung musste über einen entsprechenden Goldvorrat verfügen. Dadurch war die Geldmenge begrenzt. Aber dann kam der Erste Weltkrieg.
Blink Nummer 2. Warum Geld seinen Wert verliert, wenn es nichts zu kaufen gibt.
Wir schreiben das Jahr 1923 in der Weimarer Republik. Menschen schieben Schubkarren zur Bäckerei und entladen haufenweise Geldscheine auf dem Boden. Doch im Gegenzug bekommen sie nichts als ein paar Brötchen. Ihr Geld hat nahezu seinen gesamten Wert verloren. Was war passiert? Als der Erste Weltkrieg ausbrach, verabschiedeten sich mehrere Staaten vom Goldstandard, allen voran das Deutsche Kaiserreich. Das hatte zunächst durchaus Vorteile. Weil die Währung nicht mehr ans Gold gebunden war, musste der Staat keinen Goldvorrat besitzen, sondern konnte im Prinzip so viele Geldscheine drucken, wie er wollte. Das tat Kaiser Wilhelm II. Auch, um den Krieg zu finanzieren, den er bekanntlich verlor. Zum Zeitpunkt der Niederlage war deshalb jede Menge Geld im Umlauf. Das ist generell kein Problem, solange die Wirtschaftsproduktion mit der Geldmenge mithalten kann. Sonst kommt es zur Inflation. Aber nach dem Ersten Weltkrieg lag die deutsche Wirtschaft am Boden. Und da Deutschland hohe Reparationen an die Siegermächte zahlen musste, konnte es auch kaum in den Wiederaufbau eigener Produktionsstätten investieren. Deshalb wurden kaum Waren produziert, die die Menschen hätten kaufen können. Den horrenden Mengen an Geld stand also ein sehr geringes Angebot gegenüber. Die Folge war eine massive Entwertung des Geldes. Kostete ein US-Dollar im Juli 1914 noch 4,20 Mark, musste man für denselben US-Dollar im November 1923 ganze 4,2 Billionen Mark hinblättern. Bei einem solchen Wertverlust spricht man von einer Hyperinflation. Auch bei dieser verliert das Geld an Kaufkraft, wodurch die Preise steigen. Doch während eine Inflationsrate von 2% im Jahr als normal gilt oder sogar angestrebt wird, ist das Ausmaß bei einer Hyperinflation ungleich größer. Hier beträgt der Wertverlust des Geldes mehr als 50% im Monat.
Wie das Zusammenspiel aus großer Geldmenge und geringem Angebot zur Inflation führt, lässt sich also am Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg ablesen. Hier kam es zur Hyperinflation, in der das Geld massiv an Wert verlor.
Droht uns heute ein ähnliches Horrorszenario wie in der Weimarer Republik? Nein, wir werden keine Geldbündel zum Bäcker karren müssen, um ein paar Brötchen zu kaufen. Dennoch wird unser Geld an Wert verlieren. Denn es gibt einige Anzeichen dafür, dass uns eine satte Inflation bevorsteht.
Blink Nummer 3. Warum Geld an Wert verliert, wenn die Menschen plötzlich shoppen wollen?
Stell dir vor, du machst einen Spaziergang und am Himmel kreist ein Hubschrauber, aus dem etwas herausrieselt. Es sieht aus wie dicke Laubblätter, die unter ihm durch die Luft wirbeln und allmählich gen Boden sinken. Doch als du die Hände ausstreckst und einige davon auffängst, merkst du, dass es sich gar nicht um Blätter handelt, sondern um Geld. Zu schön, um wahr zu sein? Ursprünglich prägte der US-Ökonom Milton Friedman den Begriff Helikoptergeld. Mittlerweile versteht man darunter die Idee, einmalig und ohne Bedingungen Geld an die Bevölkerung auszuzahlen, wenn die Wirtschaft ins Stocken gerät. Dieses Geld würden die Menschen schon nutzen, um sich mehr Dinge zu kaufen als vorher und so die Wirtschaft ankurbeln. In der Corona-Krise haben die USA diese Idee tatsächlich umgesetzt. Natürlich nicht mit Hubschraubern, aber in Form von Schecks. 1200 US-Dollar pro Person waren Teil eines riesigen Corona-Hilfspakets. Außerdem zahlten viele Unternehmen ihren Angestellten Corona-Boni. Klingt doch gut, oder? Nicht ganz. Denn tatsächlich litten unter den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise vor allem Menschen in prekär bezahlten Jobs. Viele von ihnen verloren ihre Arbeit oder mussten Gehaltseinbußen hinnehmen. Für Menschen in gut bezahlten Jobs galt das meistens nicht. Effektiv stiegen deren Gehälter oft sogar. Doch die wohlhabenden Menschen hatten wenig Gelegenheit, ihr Geld auszugeben. Was vor allem daran lag, dass vieles nicht möglich war. Keine Restaurant- oder Kinobesuche, keine Hotelübernachtungen. Hinzu kam die Angst, wie es überhaupt weitergehen würde, weshalb viele ihr Geld lieber zurückhielten. Als durch die Impfstoffe die Bewältigung der Pandemie in Aussicht trat und die Wirtschaft allmählich wieder öffnete, hatte sich die Nachfrage mental aufgestaut. Sprich, der wohlhabende Teil der Bevölkerung wollte nach den Lockdowns endlich wieder shoppen gehen. Und weil ihre Konten voller waren denn je, griffen die Menschen kräftig ins Portemonnaie. Allein die angeschlagene Wirtschaft konnte so schnell nicht wieder hochfahren. Und so hinkte die Produktion der Nachfrage hinterher. Das ist problematisch. Denn wenn es von bestimmten Produkten nur eine geringe Stückzahl zu kaufen gibt und die Interessenten volle Geldbeutel haben, zahlen diese auch höhere Preise für die raren Objekte der Begierde. Und das führt zur Inflation.
Das Beispiel der USA in der Corona-Krise zeigt, wenn die Menschen mehr Geld zur Verfügung haben und sich die Nachfrage angestaut hat, das Angebot dem aber nicht nachkommt, treibt das die Preise nach oben.
Und das Angebot wird noch durch einen weiteren Faktor begrenzt, die brüchigen Lieferketten.
Blink Nummer 4. Warum billig produzieren immer teurer wird.
Im März 2021 blockierte der Frachter Ever Given 6 Tage lang den Suezkanal, die wichtigste Wasserstraße zwischen Europa und Asien. Dadurch verzögerte sich nicht nur die Lieferung der 18.300 Container, die der Frachter selbst an Bord hatte. Auf beiden Seiten des Kanals warteten hunderte Containerschiffe auf ihre Durchfahrt. Und so bekam Europa seine Abhängigkeit von asiatischen Lieferketten deutlich zu spüren. So fehlten der deutschen Autoindustrie etwa Mikrochips. Denn die meisten dieser winzigen Bauteile kommen mittlerweile aus Taiwan. Und ohne sie kann kaum ein Auto vom Band gehen. Aber nicht nur die Ever Given, sondern auch Corona störte die internationalen Lieferketten. Denn neben Taiwan gehört auch die Volksrepublik China zu den großen Lieferanten von Technikprodukten. Deshalb fehlte es plötzlich weltweit an wichtigen Bauteilen, als sich das Land nach dem Ausbruch des Coronavirus nahezu komplett abschottete. Schön und gut, magst du jetzt sagen, das ist natürlich ärgerlich. Aber was hat das alles mit der Inflation zu tun? Nun, was die Produktion in asiatischen Ländern so billig macht, ist der vergleichsweise niedrige Arbeitslohn. Doch um Unwägbarkeiten wie die Suezblockade oder Chinas Abschottung in Zukunft zu vermeiden, dürften europäische Unternehmen bald verstärkt auf Bauteile aus Europa setzen. Aber weil die Produktion hier oft deutlich teurer ist als in weiten Teilen Asiens, werden auch die Endprodukte teurer werden. Aber selbst wenn die Lieferketten sich gar nicht ändern, dürften die Preise mittelfristig steigen. Das liegt zum Beispiel an Chinas Demografie. Denn aufgrund der Ein-Kind-Politik der Volksrepublik wird es in China bald mehr Rentner geben als Menschen im arbeitsfähigen Alter. Und das führt zur sogenannten Lohninflation. Vereinfacht gesagt, wird es in Zukunft in China nicht mehr so viele Menschen geben, die händeringend nach Jobs suchen und diese dann auch für Niedriglöhne ausführen. Die Gehälter und damit die Produktionskosten werden also steigen.
Im Klartext heißt das, ob europäische Unternehmen die Produktion vermehrt nach Europa verlagern oder an ihren globalen Lieferketten festhalten, die Produktionskosten werden steigen. Und damit auch die Preise für Endverbraucher.
So viel zu den Ursachen der aktuellen Inflation. Bleibt die Frage, wie du dich gegen die Geldentwertung schützen kannst. Beginnen wir mit einem Klassiker der Geldanlage, der Immobilie.
Link Nummer 5. Warum du lieber kaufen als mieten solltest.
Für die einen war er überfällig, für andere eine politische Fehlentscheidung sondergleichen. Der Berliner Mietendeckel. Mit ihm deckelte der Senat die immer weiter steigenden Mieten in der deutschen Hauptstadt. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht das Gesetz inzwischen wieder gekippt, aber der Mietendeckel zeigt, wie dringend es Lösungen für bezahlbaren Wohnraum braucht. Aber wieso steigen die Mieten eigentlich? Ein Hauptgrund sind die seit Jahren niedrigen Zinsen für Kredite. denn diese führen dazu, dass Immobilienfirmen und Menschen mit sehr viel Kapital Wohnungen und Häuser als Geldanlage oder Spekulationsobjekt kaufen. Ihr Kalkül? Wenn die Immobilie über Jahre im Wert steigt, dann lässt sie sich mit hohem Gewinn wieder verkaufen. Dagegen fallen die Zinsen für den Kredit kaum ins Gewicht. Und außerdem kommen durch die Miete noch weitere Einnahmen hinzu, womit wir beim Thema wären. Durch die hohe Nachfrage beim Kauf von Immobilien steigen auch deren Preise. Wollen Eigentümer mit der Miete noch nennenswerte Gewinne erzielen, müssen sie diese analog zu den Kaufpreisen anheben. Damit zahlen die Mieter in Deutschland immer mehr von ihrem Gehalt nur fürs Wohnen. Gibt es einen Ausweg? Im Prinzip nur durch den Kauf einer Eigentumswohnung zum Eigenbedarf. Wenn du diese Möglichkeit hast, solltest du sie nutzen. Nur so kannst du der Inflation der Mieten durch steigende Immobilienpreise entkommen. Denn in einer Eigentumswohnung zahlst du natürlich keine Miete. Solltest du über weiteres Kapital verfügen und neben einer eigenen Wohnung noch über weitere Immobilien als Anlage nachdenken, dann gilt es vor allem auf die Lage zu achten. Denn während der Wert von Immobilien in Städten und Ballungsgebieten seit 2009 um 100-130% gestiegen ist, stehen Gebäude in ländlichen Gegenden mit wenigen Arbeitsplätzen oft leer. Solche Immobilien steigen kaum im Wert, weshalb sie als Anlagen auch keinen Schutz vor Inflation bieten.
Kurz und knapp, die Inflation der Mietpreise ist schon seit Jahren im Gange und wird weiter zunehmen. Wer es sich leisten kann, sollte eine Eigentumswohnung erwerben. Darüber hinaus sind Immobilien auch gute Geldanlagen, sofern sie die richtige Lage haben.
Vorsicht ist auch bei Gewerbeimmobilien geboten. Der klassische Einzelhandel hat mit der Konkurrenz des Online-Shoppings schwer zu kämpfen und auch nach der Pandemie werden viele Menschen vermehrt im Homeoffice arbeiten. Deshalb weiß niemand so recht, wie sich der Wert von Gewerbeobjekten in den nächsten Jahren entwickelt.
Blink Nummer 6. Warum Aktien das neue Sparbuch sind.
Hauptsache sicher. So lautet das Motto der meisten Deutschen beim Sparen. Deshalb legen viele ihr Geld immer noch in Sparbüchern an. Dabei sind die Zinsen dafür längst gen Null gesunken. Ja, teils gelten sogar Negativzinsen. Das heißt, du zahlst deiner Bank Geld fürs Geld aufbewahren. Zeit für ein Umdenken. Die attraktivste Anlagemöglichkeit sind Aktien. Sie werfen Dividenden ab, also jährliche Ausschüttungen seitens der Unternehmen. Bei den im DAX verzeichneten Firmen sind das im Schnitt 3% pro Anteil und damit schon 3% mehr als die nicht vorhandenen Zinsen deines Sparbuchs. Aber unterliegen Aktien nicht Kursschwankungen? Ja, das tun sie. Und nicht jede Aktie steigt langfristig. Deshalb ist die Auswahl enorm wichtig. Die elementare Regel für Aktienkäufe lautet: breit streuen. Das betrifft sowohl die Branchen als auch die Länder, aus denen die Unternehmen, an denen du Anteile kaufst, stammen. Am besten deckst du mehrere Kontinente und mehrere Bereiche wie Pharmazie, Tech-Branche und Energie ab. Die Streuung mindert das Risiko, durch einzelne fallende Aktien Verluste zu machen. Bei der Auswahl konkreter Aktien solltest du dann auf Merkmale wie die Marktposition und ein stetes Wachstum des Unternehmens achten. Informiere dich in jedem Fall ausgiebig und hole dir, sofern du selbst kein Experte bist, Rat von erfahrenen Anlegerinnen. Ist dir das zu aufwendig, gibt es eine simple Möglichkeit, Geld sicher in Aktien anzulegen, sogenannte ETFs. Die Abkürzung steht für Exchange Traded Funds, also für börsengehandelte Fonds. Diese Fonds beinhalten ganze Bündel von Aktien. Eine der solidesten Varianten ist ein ETF des MSCI World Index. Das ist so etwas wie der DAX, nur dass der World Index, wie der Name schon sagt, Aktien aus der ganzen Welt abbildet. Genau genommen 1600 Aktien aus 23 Ländern und mehr als 10 Branchen. So viel zum Thema breite Streuung. Hast du einen solchen ETF gekauft, dann brauchst du im Grunde nichts weiter tun, außer bei vorübergehenden Kursverlusten ruhig zu bleiben. Denn langfristig ist der MSCI World bisher immer gestiegen. Von 2009 bis 2019 jährlich etwa um 9%.
Um es auf den Punkt zu bringen, die beste Möglichkeit, um sich vor Inflation zu schützen, ist ein breit angelegtes Aktienportfolio. Mit ETFs kann man sein Geld einfach und langfristig gewinnbringend anlegen.
Ist dir der Aktienmarkt trotzdem zu heikel? Dann kannst du auf das gute alte Gold zurückgreifen.
Blink Nummer 7. Warum du Gold kaufen solltest.
Die Börsenlegende Warren Buffett erzählte einmal eine Geschichte. Ein paar Außerirdische beobachten unsere Erde mit Fernrohren. Sie sind beeindruckt von vielen unserer Erfindungen. Nur eines gibt ihnen Rätsel auf. Wieso, um Himmels Willen, graben Menschen Löcher, um dieses gelblich glänzende Zeug aus der Erde zu holen, es in Münzen und Barren zu gießen und schließlich wieder in riesigen Tresoren vor anderen Menschen zu verstecken? Die Rede ist natürlich vom Gold. Wie du vielleicht schon ahnst, ist Buffett kein großer Fan des Edelmetalls. Sein Vorbehalt? Anders als zum Beispiel Aktien wirft Gold keine Rendite ab. Trotzdem ist es gerade in Inflationszeiten eine sichere Anlage. Im Gegensatz zum Geld kann Gold nämlich nicht unendlich nachgedruckt werden. Auf der ganzen Welt gibt es schätzungsweise 190.000 Tonnen Gold. Würde man all dieses Gold zusammengießen, ergäbe das einen Würfel mit einer Kantenlänge von ungefähr 20 Metern. Nur noch etwa 50.000 Tonnen befinden sich in der Erde. Der Rest wurde bereits abgebaut. Durch das begrenzte Vorkommen ist Gold vor Inflation geschützt. Aber wie kommst du daran? Du kannst ganz klassisch physisches Gold kaufen, also Goldbarren oder Münzen. Bei letzteren musst du aber darauf achten, dass es sich nicht um Sammlermünzen handelt, denn diese enthalten in der Regel nur 30-50% Gold. Anlagemünzen hingegen, sogenannte Bullion Coins oder Nuggets, bestehen aus nahezu reinem Gold. In der Regel beträgt die Maßeinheit eine Feinunze, was ungefähr 30 Gramm entspricht. Kaufen kannst du das Gold bei Banken oder auch online über einen versicherten Versand. Beachte aber den Spread. Das ist die Differenz zwischen aktuellem Kurs und Verkaufspreis. Dieser liegt immer etwas höher. Hierin liegt der Gewinn der Goldanbieter. Du musst also eine Art Gebühr für den Goldkauf zahlen. Dafür genießt du dabei steuerliche Vorteile. Denn im Gegensatz zu Aktien unterliegt physisches Gold nicht der Abgeltungssteuer. Das heißt, dass du von den Gewinnen, die du erzielst, wenn du dein Gold später zu einem höheren Kurs wieder verkaufst, nicht 25% an das Finanzamt zahlen musst.
Das heißt also, Gold ist wegen seiner fehlenden Rendite zwar keine besonders aufregende Anlage, dafür schützt es in Form von Barren oder Anlagemünzen dank seines begrenzten Vorkommens relativ sicher vor Inflation.
Vergiss nicht, den Außerirdischen zuzuwinken, wenn du dein Gold von der Bank abholst. Vielleicht kommen sie ja noch darauf, warum wir Menschen so vernarrt in das glänzende Metall sind.
Das war unser Crashkurs Inflation inklusive Tipps zur Vermögensverwaltung basierend auf dem Buch Die Inflation kommt von Stefan Risse. Halten wir zum Abschluss noch einmal fest, ob die Überstimulation der Wirtschaft im Zuge der Corona-Krise, die bröckelnden Lieferketten oder die beständig steigenden Mieten. Sehr vieles deutet darauf hin, dass die zuletzt wachsenden Inflationsraten so bald nicht wieder sinken werden. Das bedeutet, dass unser Geld mittel- bis langfristig an Wert verliert. Nicht ruckartig wie zu Zeiten der Hyperinflation in der Weimarer Republik, aber doch deutlich genug, um sich Gedanken über die eigene Vermögensverwaltung zu machen. Hier bieten sich Anlageformen jenseits des guten alten Sparbuchs an, das in Zeiten des Nullzinses keine Renditen mehr abwirft. Aktien sind das Nonplusultra, wenn es darum geht, der Inflation zu entkommen. Und vor allem in Form von ETFs, weder kompliziert noch besonders risikoreich. Aber auch in Immobilien und Gold ist das Geld gut angelegt. Hauptsache, es versauert nicht auf dem Konto und verliert dort jährlich an Wert. Wir hoffen jedenfalls, dass wir dich gut auf steigende Inflationsraten vorbereitet haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.